Hallo und herzlich willkommen beim Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Podcast. Heute Abend mit mir, Christian, und dem lieben Moritz. Einen wunderschönen guten Abend, Moritz.
Tralütrala.
Tralütrala. Sehr schön. Ja, wir wollen uns heute zum einen mit einem Review auf das Rams-Spiel befassen und dann auch noch einen kurzen Ausblick auf den kommenden Sonntag gegen die Steelers geben. Aber lass uns doch erstmal mit dem Rams-Spiel vom Sonntagnacht anfangen. Mhm. Gib mir doch einfach mal deine Eindrücke von dem Spiel.
Das Spiel war wie das allererste Steak, was ich gekocht habe. Auf der einen Seite ziemlich gut durch, auf der anderen Seite sehr, sehr blutig.
Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
Um es mal so auszudrücken. Also ich meine, ich hatte den Eindruck, viele, ich glaube, du gehörst auch mit dazu, sind eher ernüchternd aus dem Game rausgegangen. Für mich war von vornherein klar, dass das ein harter Kampf wird, dann einen Win rauszuziehen. Ich habe für mich persönlich viel Positives rausgezogen, zumindest was die Offense in den ersten zwei Quartern angegangen ist. Eigentlich auch im Allgemeinen, was die Offense angegangen ist. Bin eigentlich positiver aus dem Ganzen rausgegangen, als ich die Meinung habe, dass es auf die Stimmung bei den Fans gewesen ist, also bei den anderen Fans. Und ja, ist ein wehtuender Loss, weil ne, jeder Win ist wichtig. Wir haben unseren ersten von 5 Super Bowls verloren, den wir in der Regular Season haben. Jetzt müssen wir halt noch 3 weitere machen und dann sehen wir mal weiter, wie das Ganze aussieht. Ne? Ein Spiel nach dem nächsten, wie es so schön heißt.
Ja, also ich sag mal, was heißt ernüchtert? Ich bin in das Spiel reingegangen, eigentlich mit der, wie höchstwahrscheinlich bei dir auch, geringsten Erwartungshaltung, weil ja, die Rams waren vorher das als höchst gehandelte Team, bestes Team, sehr gute O-Line, natürlich klasse Receiver, Quarterback, der auf MVP-Level spielt, eine ziemlich gute Defense, gute Defensive Line. Von daher, ja, ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen, die aber natürlich im Lauf der ersten Hälfte doch deutlich befeuert wurde, die Erwartung, weil wir haben in der ersten Halbzeit mal wieder Lions gesehen, die dominiert haben. Und das nicht zu knapp. Also die erste Halbzeit in der Art und Weise, wie wir da gespielt haben, auf der einen Seite wenig zugelassen haben, auf der anderen Seite aber halt wirklich auch unsere Chancen fast alle genutzt haben, war schon sehr eindrucksvoll und hat natürlich dann auch die Hoffnung wachsen lassen, dass in Los Angeles vielleicht was geht, dass wir das Spiel auch auf unsere Seite ziehen können. Und umso enttäuschender war dann halt wirklich das dritte Viertel, ja, wo wir quasi halt gar nichts auf den Appel bekommen haben. Mhm. Und hinten raus war das dann alles einfach unbefriedigend. Und wenn man dann das ganze Spiel alles in allem sieht, sind wir Menschen halt meistens so, wir sehen halt mehr das Negative und weniger das Positive. Von daher, wenn du dich doch mal einfach dem Positiven zu, du hast ja gemeint, du hast doch einiges Positive auf dem Spiel rausgezogen.
Also es ist interessant, weil ich bin natürlich mit der Erwartung an dieses Spiel rangegangen, das, ne, mit der höheren Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren, ne. Weiß nicht, dass ich jetzt nicht geglaubt habe, dass wir das Ding nicht hätten auch gewinnen können. Aber selbst die ersten 2 Quarter haben mich nicht auf einen Halbstandpunkt gebracht, wo ich mir dachte, ja, das Ding gewinnen wir jetzt, ne. Das war dann für mich eher ein 50-50 Coin Toss zu jeder Minute in den ersten 30 Minuten, ja. Positiv ist auf jeden Fall der Einsatz von Amon-Ra St. Brown und von Jameson Williams. Ne? Also ja. Ich habe so meine Vorbehalte gegenüber Jameson. Ich finde es schwierig für ihn, mich zu freuen. Tatsächlich aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und ich finde es auch extrem schwer, seine Leistung tatsächlich so zu würdigen, wie die er bringt. Und er bringt wirklich eine gute Leistung.
Ja.
Und das hat sich in diesem Spiel hier bewahrheitet. Es ist auf einmal eine Connection zwischen ihm und Goff da. Goff hatte ja so 2, 3 tiefe Pässe gehabt, wo Jameson den Ball entweder bekommen hat, oder es war ja, ich glaube, das war im zweiten Quarter, war ja auch diese eine 50-Yard-Bombe, wo er den Ball nur deshalb nicht kriegt, weil der Verteidiger sich schlauerweise fallen lässt und ihm quasi am Schnürsenkel packt. Ja. Diese Verbindung ist da, das funktioniert von jetzt auf gleich. Ne? Und ich hoffe, dass wir das so nochmal weiter mittragen können. Das Running Game sah zumindest in der ersten Hälfte gut aus, ne? Also war verlässlich. Wir hatten sogar nochmal irgendwie so eine Art von Monty-Comeback-Game in den ersten 30 Minuten und danach ist es einfach weg gewesen, leider. Aber alles im Allen, die ersten 30 Minuten, wenn wir das, was wir dort angewendet haben, mal als Grundsubstanz dessen nehmen, für was die Lions vielleicht sich immer noch mal aufbauen können, mit der sie eventuell im nächsten Jahr angreifen können, dann bin ich positiv gestimmt. Das Problem ist tatsächlich, wir haben die Hände am Seil gehabt und einfach losgelassen nach 30 Minuten. Und das ist ein Problem. Da haben wir uns ja auch schon vorab so ein bisschen unterhalten gehabt, was die Lions jetzt seit 2 Monaten, 2,5 Monaten ungefähr verfolgt. Ne, diese Städte, entweder ist die Defense gut und die Offense bringt's nicht, oder die Offense bringt's und die Defense passt irgendwie nicht. Wenn wir daran noch arbeiten, und ich glaube, das ist ein Problem tatsächlich aus der Kombination. John Morton hat noch nicht die Erfahrung, die man als einem OC voraussetzen möchte. Denn Campbell ist zu sehr in seine Sachen rein involviert und forciert, glaube ich, Sachen ein kleines bisschen zu sehr. Und der kriegt selber die Adjustments nicht mit hin, was er ja eigentlich auch nicht machen müsste, wenn sein Offense-Coordinator ihm so zuarbeiten würde, dass dieses Konstrukt funktioniert, dass er einfach nur noch den Overlord machen kann und dann seine Entscheidungen reinbringen kann, die eventuell Fourth Downs und Clock-Management betreffen. Und auf der anderen Seite, ich möchte nicht hundertprozentig in Schutz nehmen, aber Kevin Shepard ist auch ein Ersti, ja. Der lernt auch noch mit dazu. Und zum einen, ne, er lernt, und zum anderen ist, man muss auch immer mit bedenken, wie unser Backfield aussieht.
Ja, das also ist sicherlich eine Sache, die dazugekommen ist. Da bin ich vollkommen bei dir.
Ne, und wie gesagt, ich habe sehr viele positive Aspekte gesehen, was die Offense angeht, die Chemie bei unseren Wide Receivern, unseren beiden Haupt-Wide Receivern, und Goff ist existent. Da gibt's auch Sachen, das kann man dran mäkeln, bin ich mir fast sicher, dass du gleich noch drauf eingehen wirst oder was du zu sagen hast. Auf der anderen Seite bin ich nach wie vor froh über zumindest die anderthalb Frontteile, die wir bei uns haben. Also Aiden hat eine geile Interception gehabt, ja. Die Linebacker haben meiner Meinung nach immer noch ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, Derek Barnes hatte halt einfach nur ein eher schlechteres Spiel mal für sich gehabt. Der hat auch ein bisschen zu viel Verantwortung bekommen, weil eben auch Backfield eben dezimiert. Aber alles in allem, was die Defense angeht, zumindest was die Front in Teilen angeht und was die Linebacker in großen Teilen angeht, sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, und das stimmt mich zumindest positiv, genau. Und das sind Sachen, Aspekte, auf die wir hoffentlich in den nächsten 3 Wochen noch aufbauen können.
Ja, Offense bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, mit was für Titans wir spielen und was da zum Beispiel halt auch die Rams für ganz andere Möglichkeiten hatten. Die spielen häufig 3 Titans-Sets. Unser Titan hat eine Holding-Strafe im 3. Viertel verursacht, die dann auch dazu geführt hat, dass sie ein 3-and-out hatten. Sonst habe ich unsere Titans halt nicht gesehen. Ja, du merkst einfach, dass Sam LaPorta, dass Brock Wright fehlen an allen Ecken und Enden, halt noch als eine zusätzliche Anspielstation, als so ein Safety-Blanket, großes Ziel, was halt in der Not auch mal angeworfen werden kann, der dann halt auch noch die Yards after Catch machen kann. Nichtsdestotrotz, Amon-Ra, super Spiel gemacht, 2 Touchdowns und viele, viele Yards, die er gelaufen ist. nämlich 164, Jamo 134, ein Touchdown, die lange Bombe im ersten Viertel oder zweites Viertel war es gleich, auch einfach sensationell gut. Er überläuft da halt seinen Cornerback ganz klar und Goff legt den auch genau dahin, wo nur er haben kann. Auch sonst noch ein paar wirklich gute Catches gehabt. Also da lasse ich nichts auf den Wide Receiver Raum kommen. Wie immer, der Rest halt eher Kalief, ein Catch, gibt's vier Catches, Tesla 0-0 nicht. Auch da einfach bei dir die Frage, zu wenig eingesetzt, zu wenig gefeatured. Warum ist es so? Liegt wirklich daran, sie hatten eine Statistik gesagt, ich glaube, seit Campbell übernommen hat, haben sie genauso viel Explosive Plays gespielt wie in den ersten 10 Spielen, wo Morton Playcaller war. Und unser Spiel ist halt mal auch auf Explosives ausgerichtet. Da hat sich definitiv durch Dan Campbell hat schon vieles geändert. Ich glaube auch nicht, dass der Head Coach für Adjustments zuständig ist, sondern dass halt die Positionscoaches sind. Und das ist das, wo ich einfach genau das Problem habe. Aber was du auch richtig sagst, Shepard ist das erste Jahr Defensive Coordinator. Mir sind da einfach keine Adjustments gemacht worden. Und die Rams sind halt einfach durch uns durchgelaufen. Es war gar nicht mal das Passspiel. Natürlich war das Passspiel immer sehr eindrucksvoll. Stafford und Puka Nacur haben einfach eine unglaubliche Chemie. Puka Nacur ist einfach einer der Top 3 Wide Receiver, auch gerade wenn es um Contested Catches geht, aber halt auch wirklich, egal wo der auf dem Feld ist, der fängt dir halt alles. Und der läuft sich frei. Dann hast du noch einen Devonta Adams, der halt irgendwann raus war, aber trotzdem auch da, der mit kurzen Bewegungen, trotz dass er 33 ist, einfach noch seine Defensive Backs, seine Cornerbacks stehen lässt, plötzlich 2-3 Yards Raum hat und das reicht halt schon. Und Stafford spielt einfach auch auf einem, mal von der Interception abgesehen, einfach auf so einem hohen Niveau, dass es sehr schwierig ist, den Teil der Offense auch kalt zu stellen. Und die Interception am Anfang von Hutch super antizipiert. Ich weiß auch nicht, warum Stafford ihm den Ball halt direkt in die Hände wirft, weil eigentlich in dem Moment steht er schon vor seinem Gegenspieler und ist der mit Abstand nächst. Also der ist nicht erst hinter seinem Gegenspieler rausgetaucht im letzten Moment. Und wenn er sich nicht umgeschaut hätte dreimal, hätte er vielleicht auch den Touchdown in die Endzone gelaufen. Aber das nächste Play war halt auch wieder zack, weiter Ball hinten in die Endzone, Touchdown. Also es lief. Nur das Problem für mich war einfach, dass wir das Laufspiel überhaupt nicht im Griff bekommen haben. Und da musst du ja so ein bisschen widersprechen, auch gerade was die Linebacker angeht. Die standen halt teilweise im komplett falschen Gap. Also ich habe eine Situation vor Augen, es geht scheunenweit das A-Gap auf, so links neben dem Center von Rams. Wirklich Riesenlücke. Und Anzalone steht im anderen A-Gap, wo aber halt schon 5 andere stehen. Und da war keiner unserer Linebacker. Auch die Outside-Runs, ob die dann später Corum gelaufen ist, wir haben sie nicht in den Griff bekommen. Mhm. Also die D-Line und die Linebacker hatten keinen guten Tag. Dass einfach die Secondary so ausgedünnt ist und dass uns natürlich dann auch noch jemand wie Brian Branch jetzt in dem Spiel gefehlt hat, das lässt sich nicht kompensieren. Wir haben im Endeffekt noch Reed, der von der Verletzung zurückkam. Wir haben Amik Robertson, die aber am Ende halt jeder einen Kopf kleiner ist als sein Gegenspieler. Und auf allen anderen Positionen haben wir Ersatzleute spielen, die gut spielen, überhaupt kein Ding, aber die sind halt keine All-Pro oder Pro-Bowl-Safeties. Mhm. Und das ist, in meinen Augen, war das halt der Knackpunkt.
Ich glaube, was die Linebacker angeht, die werden halt einfach auch deshalb ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, weil also höchstwahrscheinlich für Cornerbacks, Safety-Rollen und so weiter, beziehungsweise für Ansätze damit eingesetzt gewesen sind. Plus dann das Mischmasch im Backfield sorgt halt letzten Endes halt auch für Kommunikationsprobleme. Und da würde es mich nicht wundern, wenn genau sowas eben passiert. Ne? Hat man ja in der Saison immer mal wieder gehabt, ne? Dieses ganz berühmte Beispiel. Jackie ist irgendwo draußen und Branch oder was rennt in ihn rein. Das sind glaube ich, immer noch so ein bisschen Nachwehen von dem Ganzen. Aber ja, wie gesagt, die Defensive Backs im Allgemeinen, mir ist jetzt sich Derek Barnes am ehesten noch im Kopf geblieben. Die haben halt einfach wirklich ein schwieriges Game hinter sich gehabt. Ne?
Ja.
Grundsätzlich ist es aber meiner Meinung nach eine kernsolide Truppe. Ist halt die Frage, wo kommt es jetzt her, dass es in dem Spiel halt nicht so gut gelaufen ist. Zu dem Thema Wide Receiver und Tesla. Ich habe einen Bericht dazu gelesen gehabt, dass irgendwie Tesla seine Routen nicht hundertprozentig läuft.
Okay.
Also ich krieg's leider nicht mehr ganz auf die Kette. Ich habe so jetzt vorhin in der Vorbereitung nicht noch mal gefunden. Es läuft aber letztendlich darauf hinaus. Entschuldigung, da habe ich gerade Krach gemacht. Es läuft letztendlich darauf hinaus, dass Tesla eine gewisse Form von Routen läuft, die eigentlich so nie bei uns im Scheme, was heißt nie, aber die im Scheme nicht so wirklich vorgesehen sind und höchstwahrscheinlich sich deshalb auch immer wieder außerhalb der Route befindet, die er hätte laufen sollen, weshalb er auch wenig Anspiel findet. Ne? Mhm. Ich meine, er hatte jetzt hier in dem Game, hatte er, lass mich nicht lügen, 40 Snaps gehabt und ich glaube, da hat er ein Pass ist zu ihm gekommen, den hat er nicht gefangen.
Ja, bei 40 wie gesagt, der steht bei 0 Catches, 0 Yards.
Ja, und also ein Target müsste er haben. Ja, und da müssen wir mal gucken, wie sich da die Entwicklung von ihm abbildet, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr vielleicht für ihn besser wird. Wir hatten ja vor der Saison Großes von ihm gehalten. Wir waren ja echt, ne, echt gehypt. Also ich gehöre mit zu denen. Und das hat jetzt alles so ein bisschen nachgelassen bei ihm.
Es leider. Blitzt ja auch immer mal wieder auf. Ich meine, ja. Den Touchdown gegen Dallas, auch da, ja, er ist dann halt auch ein großes Ziel, gut sich separiert. Den Cornerback gegen Dallas haben sie eh gnadenlos missbraucht, den einen Rookie. Der wusste, glaube ich, nach dem Spiel auch nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Aber klar, auch da muss man einfach sehen, er ist halt kein First-Round-Pick, er ist ein Third-Round-Pick. Und er hatte halt auch hauptsächlich im Slot gespielt, im College. Er hat gar nicht so die tiefen Routen laufen müssen. Und auch bei Jamo war das am Anfang, glaube ich, so, dass der Route-Tree relativ überschaubar war, den er laufen konnte und gelaufen ist. Und das wird sich halt auch mit der Zeit erst entwickeln, was da alles machbar ist. War auch nicht das Ding. Ich glaube, dass wir uns Anfang des dritten Viertels halt selber ein bisschen ins Knie geschossen haben. Mit, wie gesagt, der ein oder anderen Strafe. Wobei so viele Penalties waren es auch gar nicht in dem Spiel. Ich glaube, es waren nur 4 Penalties gegen uns in dem ganzen Spiel. Aber halt, wenn du dann Holding hast vom Tight End, 5 Jahre zurück bist, 2. und 15 hast, im dritten wirst du gesackt, dann hast 3. und 23 oder so, dann wird's halt schwierig. Ich glaube einfach, dass die Rams sich fürs die zweite Hälfte halt einfach genau adjusted haben. Und das wird einfach der Unterschied sein, wenn du 9 Jahre Head Coach hast, der auch offensive minded ist, der halt dann auch schon vieles mehr gesehen hat als Dan Campbell. Plus, was sie auch im Spiel schon gesagt haben, die ganze Defensive Line der Rams hat sich in der Halbzeit hingesetzt und hingestellt und hat sich, glaube ich, was überlegt, was sie machen werden. Und das hat im dritten Viertel auch sehr gut funktioniert. Und wir hatten halt keine Antwort drauf. Im Endeffekt sind die, ich habe es gerade eben nachgeschaut, auch 159 Yards gelaufen. Das ist natürlich auch ein Haufen, 5,5 Yards im Schnitt. Es ist halt riesig viel und wir haben bisher eigentlich relativ gut den Lauf verteidigt. Nur wenn du dann wieder musst in eine leichtere Box gehen, um die beiden Receiver irgendwie in Schach zu halten, dann öffnet sich das Run-Game. Umgekehrt, wenn du halt die Box vollstellst, dann öffnet sich das Passing-Game und wir selber haben halt auch zu wenig im Run-Game hinbekommen. Und das ist das, was ich halt auch nicht so ganz verstanden habe. Montgomery hat in der ersten Halbzeit auch einen Schnitt von 5 Yards gelaufen. 6 Runs, 5 Yards im Schnitt. Mhm. Ist dann noch einer dazugekommen, er hat einen Schnitt von 4,6 und Jahmyr Gibbs war halt überhaupt keinen Faktor. Wir sind dann bei 20 Carries im Vergleich zu 29, 28 bei den, ist gar nicht so der Riesenunterschied bei den Rams, aber Jahmyr Gibbs hat halt einen Schnitt von 3 Yards, 2,9. Und das ist halt einfach zu wenig. Und immer wieder dieses in die Mitte laufen lassen, du hast bei den Rams gesehen, die haben schöne Outside-Runs oder wenn der Running Back gesehen hat, die Mitte ist zu, da tut's nichts auf, dann ist er aber halt nach außen. Und da war plötzlich ein Riesenloch und halt Platz. Und das war das, was uns da so ein bisschen halt am Ende gebissen hat und uns auf die Füße gefallen ist, dass er halt das eine dann zwar halbwegs verteidigt bekommen haben, dann ging's über die andere Richtung oder umgekehrt.
Also, was ich sagen muss, wir hatten uns, glaube ich, innerhalb dieser Saison mal mindestens einmal drüber unterhalten gehabt, ne? Ich bin immer noch ein Fan davon, wie sie zumindest anfänglich angegangen sind. Also, die Lions mit der Verteilung des Snaps, sie hatten ja dieses Jahr definitiv mehr den Fokus auf Jahmyr gelegt gehabt. Und dieser Fokus, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Oder ist er immer noch? Ich bin der Meinung, dass Monty so ein bisschen verschwunden ist. Liegt nicht nur daran, dass die O-Line nicht perfekt ist mit den Abgängen und Zugängen, die wir hatten, sondern dass auch einfach Jahmyr Gibbs zu viel geforst wird einfach. Dass es einfach zwanghaft der Ball ja zu ihm geht und Monty einfach außen vor gelassen wird. Ich meine, kann natürlich sein, dass Monty auch irgendwie eine Verletzung hat, die ihn im Moment einfach behindert und weshalb sie ihn schonen möchten. Weiß der Teufel warum, aber ganz ehrlich, egal wie sie es machen, sie hätten es eigentlich so machen müssen wie letztes Jahr. Ja, ob sie jetzt zuerst Jahmyr den Ball geben, die ersten 30 Minuten, nach 30 Minuten lang Monty den Ball, ist mir ehrlich gestanden Wumpe oder andersherum. Nur, dass wenn ich mit Geschwindigkeit und Finesse nicht durchkomme, dann schickt doch Monty rein und lass doch einfach den Typen mit dem Kopf voran in den Pulk reinrennen. Mach die Defender an der Front müde. Und dann kannst du Gibbs einsetzen. Ja, und vor allem, dafür hast du doch dieses Tandem. Ein Tandem, was dich vor allem teuer Geld kostet. Ja. Das muss man dann überlegen. Na, kaufst dir eine Sharkbow-Maschine von DeWalt für 300 Euro und benutzt dann irgendwie die uralte Makita von Großpapa. Ja, funktioniert nicht. Das ist sowas, was stört mich tatsächlich an dem Play-Calling. Das würde ich auch generell den Coachings sehr vorwerfen, dass sie ihre Prioritäten, was das Running Game angeht, nicht richtig gesetzt haben und dass sie da dringend dran fallen müssen. Und wenn das ins Laufen kommt, dann kommen vielleicht auch nochmal andere Steine mit ins Laufen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so desolat unsere O-Line in Teilen in diesem Spiel ausgesehen hat, sie hat aber auch in Teilen wieder gut ausgesehen. Ne? Es gibt ja gewisse Momente, die funktionieren. Klar, Run-Game-Blocking ist nicht das Perfekte. Es ist noch nicht ganz rund und nicht da, wo es hingehört. Aber meine Güte, mit diesem Tandem müsstest du doch eigentlich mehr mitbekommen. Wenn du dir mal überlegst, als Monty zu uns rübergewechselt ist, da gab es damals von dem Pride of Detroit einen Artikel, beziehungsweise da haben sie sich auch drüber in den Podcast unterhalten gehabt. Am Montag, wie du das eine Bild geschickt hast in unsere Gruppe, ich bin das lebhaft noch vor Augen gesprungen. Bei den Bears ist Monty irgendwie ein Yard tief immer getackelt schon gewesen und hat dann immer noch 5 Yards nachgelegt. Also die Average Depth of Tackle an ihm war quasi bei so ungefähr einem Yard minus. Das heißt, ein Yard hinter der O-Line ist er getackelt worden und hat danach aber immer noch, also Yards after Contact, hat er immer noch 5 Yards um den Dreh herum aufgelegt gehabt. Ja. Und das bei einer O-Line vor 3 Jahren bei den Bears, die halt mit unserer nicht zu vergleichen ist. Wir sagen, unsere ist vielleicht nicht die beste, die von den Bears vor 3 Jahren, die war definitiv kacke. Ja. Und, das, das ging mir durch den Kopf und da stellt sich halt die Frage, warum macht man es nicht einfach? Warum forciert man dann unbedingt immer die ganze Zeit Gips? Warum setzt man nicht einfach auf eine Abrissbirne? Na?
Ja, vor allen Dingen, wenn du halt in der ersten Halbzeit auch siehst, dass es funktioniert. Ja. Das ist es. Also in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, verteilter. Zumindest mal hat Montgomery, Monty seinen Anteil bekommen, den er laufen konnte. Das hat gut funktioniert. Und wie du auch sagst, er ist da deutlich besser im Yards after Catch generieren, beziehungsweise Yards after Contact generieren, als das teilweise bei Jamir der Fall ist. Aber da dann komplett wegzugehen und wenn man dann sieht, es funktioniert nicht in der zweiten Halbzeit. Klar, es war 3 and out. Das siehst du natürlich nicht viel. Aber auch da war wieder so die Spielzugauswahl. Ich habe einmal, da bin ich bald schier wahnsinnig geworden, bei 3. und 13 laufen wir den Ball.
Good old lines.
Ja, da denke ich mir das, auch, dann kannst du den Ball auch direkt wegschenken. Dann leg ihn hin und sag, hier, nehmt ihn. Also das ist so, ich verstehe es halt nicht.
Die 2024er Lions hätten das machen können. Die 2025er Lions können das nicht machen. Und das ist etwas, das ist, finde ich, markant bei Dan Campbell und seinem Playcalling und auch gerade aus welchem Coaching-Tree er herkommt. Ich verfolge so ein bisschen auch die Broncos noch nebenher. Sean Payton ist ja auch so jemand, der ist dann ein bisschen extremer, aber man merkt so diese Attitüde auch bei Dan so ein bisschen. Wenn etwas einmal horrende schiefgegangen ist, dann kannst du dich darauf einstellen, dass das ganze Spiel über nicht mehr machen wird. Na? Ein Play-Call auf Monty geht irgendwie schief oder zwei oder drei gehen schief, du hast auf einmal Minus-Yards, dann sagt sich Dan Campbell, okay, weißt du was, wir gehen das jetzt anders an, wir machen diesen Play-Call nicht mehr, der funktioniert nicht mehr. Das ist was, das kannst du bei Sean Payton beobachten und er kommt ja quasi aus dem Sean Payton Coaching Tree genauso wie John Morton wohlgemerkt, ja. Und das ist so ein bisschen symptomatisch und ich glaube, dass das da noch so mit drin steckt. Dieser Unwillen, etwas auszuprobieren, auch wenn es schon mal schiefgegangen ist. Klar, man sollte jetzt nicht irgendwie 20 Mal denselben Call dann hintereinander machen. Na, das ist logisch für die meisten Leute. Irgendwie muss da aber eine saubere Mitte gefunden werden. Und so gerne ich Dan Campbell habe, ich glaube, er ist dafür auch einfach nicht gemacht, sowas zu machen. Und da muss man dann halt gucken, dass er wirklich einen kompetenten Offensive Coordinator hat, der ihm da so zuarbeitet, dass er sich gar nicht in diese Fallen reinfällt. Und ich glaube, an der Stelle ist John Morton halt einfach noch nicht.
Ja, ich glaube, also zum einen nochmal auf die Running Backs zurückzukommen, ist die Sache natürlich beim letzten Spiel gibt's 3 Touchdowns und das läuft halt super gut, wobei auch da das Run-Game überschaubar gut war und das ist es halt die ganze letzte Zeit schon. Dann ist das Zweite, was ich nicht verstehe, wenn letztes Mal in der O-Line der Wechsel zwischen Colon und Frazier gut funktioniert hat, warum mache ich das nicht weiterhin? Warum lasse ich Colon die ganze Zeit spielen? So war's, glaube ich. Und er war halt nicht gut. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann ändere ich das. Punkt, Ende, aus. Mhm. Und mit der Dickköpfigkeit, ja, das Gefühl habe ich auch manchmal, dass dann Dinge, wie du sagst, entweder gar nicht mehr gemacht werden oder dann halt bis zum Exzess gemacht werden. Ich meine, wir haben es jetzt wieder den umgekehrten Fall gesehen. Wir stehen im ersten Drive irgendwo an der 20, 30 Yard Linie, haben einen 4. und 4, 3. Wir werden den die ersten 7, 8 Spieltage immer gelaufen oder hätten dann ausgespielt. Du bist in der gegnerischen Hälfte, bist nah an der Endzone dran, spielst das Ding aus. Jetzt hat es natürlich die letzten Male leidlich schlecht geklappt. Also leidlich gut eher, also gar nicht eigentlich. Die 4. Versuche ausgespielt. Jetzt spielen wir sie nicht mehr. Klar kann man dann hinterher sagen, und das ist auch so, den Kick muss Bates reinmachen. Der war nicht weit, der war nicht schwer. Der war einfach nur komplett nach links versemmelt.
Mhm.
Aber bei einem Spiel, wo ich weiß, dass es am Ende des Tages höchstwahrscheinlich ein Shootout werden wird, ja, vielleicht kann man dann auch sagen, nehmen wir lieber die 3 Punkte mit. Aber da musst du einfach wieder in deine aggressiven Schuhe steigen und das Ganze auch konkret durchziehen und dann halt auch deiner Linie treu bleiben. Und jetzt ist es für mich so ein Schlingerkurs, so, ach, das hat die letzten Male nicht so gut funktioniert, da weicht von ab. Das haben wir letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre nie gesehen. Also ich glaube selber, dass Campbell, wird er natürlich nach außen nicht zugeben, aber natürlich selber auch so ein bisschen verunsichert ist in dem, was er macht, in dem, wie er es macht. Manchmal funktioniert es gut. Ich meine, man sieht es ja auch, wir haben Win-Loss, Win-Loss, Win-Loss seit Mitte Oktober. Auch das ist halt einfach keine Konstanz und das zieht sich durch das gesamte Spiel durch, dass irgendwo die Konstanz fehlt, dass manche Spieler in manchen Spielen komplett gut abliefern und in anderen wieder verschwunden sind. Es gibt wenige, die wirklich rausstechen, dauerhaft gute Leistung bringen. Und im Run-Game haben wir das halt jetzt auch wieder gesehen. Wir laufen dieses Jahr nicht gut und wir haben aber einen zu hohen Anteil in meinen Augen an Jahmyr Gibbs Läufen, die natürlich, wenn er durchkommt, immer eine tödliche Gefahr darstellen, dass er wirklich in die Endzone kommt. Aber das passiert zu selten. Und wenn ich sehe, dass es nicht funktioniert, dann muss ich halt am Ende des Tages das Ganze auch switchen und mal weg von dieser Starkköpfigkeit, dieser Dickköpfigkeit, sondern muss halt wirklich sagen, okay, dann probiere ich mal Monty aus. Und ich meine, was er auch auf Insta oder X oder sonst irgendwie gepostet hat, was wir bei uns in die Gruppe gestellt hatten, ich weiß es gar nicht, war auch ein Statement von Montgomery, so still believing oder number 5, wo du halt auch siehst, dass es ihm halt tierisch auf den Sack geht, dass er eigentlich nicht mehr groß gefeatured wird. Und ich verstehe das auch, dass ein Spieler eine Zeit lang zu sowas schweigt und halt das über sich ergehen lässt, aber manchmal dann halt auch, hier habe ich's, stay the course 5, also bleib auf deinem Kurs Nummer 5, mach ja, nicht irgendwie rummotzen oder sonst irgendwie, sondern geh trainieren und biet dich an. Aber eine gewisse Frustration ist dann natürlich auch schon rauszulesen und das ist natürlich auch nicht gut und ich glaube einfach, dass uns die Finesse in der Offense fehlt. Es blitzt auch da manchmal auf, aber so Sachen wie 5-mal dieselbe Aufstellung, aber 5 andere Plays da draus generieren, mal irgendwelche Trickspielzüge oder wir hatten Hook and Ladders, die Endarounds funktionieren nicht. Letztes Jahr, ich habe dieses Jahr noch keinen Hook and Ladder gesehen. Wir haben im Endeffekt sogar mal, gut, wir haben Skipper mal angespielt, aber es war irgendwie alles leichter, es hat sich leichter angefühlt, es war variantenreicher, es war einfach mit mehr Finesse gespielt. Das ist alles so schwerfällig, so zäh, so anstrengend.
Um 3 Punkte aufzunehmen, ich fange von oben nach unten an. Snap-Count jetzt in dem Game. Miles Frazier waren nur 20% der Offensive-Line-Snaps. Von insgesamt 64 hat er 13 mitgespielt. Und Tristan Colon war 51 mit 80% der Offensive-Snaps.
Okay, dann.
Ja, also definitiv nicht ausgewogen. Das andere, diese Starkköpfigkeit, hatten wir schon mal gehabt. Da kannten wir uns noch nicht, das ist schon eine ganze Weile her. Das war in dem ersten Jahr von Dan Campbell und in dem Folgejahr. Dritter und lang, konntest dich immer drauf einstellen, Run. Immer ein Run. Und diese Tendenzen, die gab es auch in den ersten Jahren mit Ben Johnson an seiner Seite. Das hat man durchaus immer wieder mitgesehen, nachdem Ben Johnson aber eingearbeitet war, in Anführungszeichen, und seine eigenen Pläne hat machen können und ihm die Sachen ja auch so mitgegeben hat, weil ich glaube, letzten Endes mit Ben Johnson hat auch Dan immer nochmal die Playcalls gegeben. Ihm wurde aber, glaube ich, vorher von von oder er hat irgendwie eine Hand drüber gehalten und Ben hat nur die, hat irgendwie ihn die Playcalls reingegeben, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber der hat das dann definitiv besser angesteckt gehabt. Entschuldigung. Und das andere, ich habe mir jetzt einfach mal gerade vorhin die 2025 Season Snaps mal angeguckt. Wir haben, bin ich gut im Addieren, wir haben ein bisschen was über 900 Snaps zwischen Jahmyr Gibbs und David Montgomery. Was glaubst du, ist die prozentuelle Verteilung zwischen den beiden?
Zwei Drittel, ein Drittel.
Ja, kommst gut hin. 64,98% für Jahmyr Gibbs und 38,51% für David. Passt halt irgendwie nicht ins Bild. Ich muss mal gucken, ob man hier noch irgendwie ins Jahr zurückspringen kann. Oh ja, kann man. Sehr schön. Letztes Jahr war tatsächlich aber auch Jahmyr Gibbs 55,71%, David Montgomery 34%. Also ne, von der rein prozentuellen Verteilung.
Ja, da war er auch zwischendrin mal, er war ja am Ende fünf Spiele verletzt. Das
richtig.
Darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Dieses Jahr sind sie beide jedes Spiel an Bord. Also Running ja. Back haben wir da keine Probleme. Aber da, ich glaube, das war damals auch so dieses, dass man gesehen hat, okay, Gibbs kann auch die Last von ja 70-80% Snaps pro Spiel tragen. Er wird natürlich dieses Jahr in meinen Augen auch ein bisschen mehr als Receiver gefeatured.
Ja.
Das kommt auch mit dazu. Da wird er den ein oder anderen Snap oder bei der ein oder anderen Aufstellung halt auch mit auf dem Platz stehen. Mhm. Trotzdem ist es mir halt zu unausgewogen. Also ich sag mal, wenn man eine 40-60 beziehungsweise das Ganze noch ein bisschen mehr zu 50-50 verschieben würde, so wie es letztes Jahr halt war, dann wäre ich damit... würde ich mich besser fühlen und beziehungsweise auch da einfach gucken, was funktioniert im Spiel, wer funktioniert von den beiden im Spiel und den halt dann auch entsprechend ins ja in die Aufstellung nehmen. Wie gesagt, das würde in meinen Augen auch nichts dagegen sprechen. Ich meine, wir hatten auch jetzt wieder so Two Running Back Sets, wo beide auf dem Feld waren. Aber dann stell Gibbs einfach mal als Receiver auf. Einfach mal just for fun, ganz normal außen hinstellen, den eine lange Route laufen lassen, weil schnell ist er auch.
Ja, stell mal Folgendes vor. Das habe ich mich auch noch nicht verstanden, warum wir sowas nicht einfach mal ausprobieren. Wenn du die Formation hast Trips, also sprich drei Wide Receiver auf einer Seite. Nimm dir doch einfach Amon-Ra, Jahmyr Gibbs und Jameson auf die, sagen wir mal, rechte Seite. Und du stellst Monty im Backfield auf als Running Back. Na?
Ja.
Du hast zwei unfassbar schnelle Wide Receiver, die sehr, sehr schnell einen Play machen können. Monty muss nicht mal irgendwie einen Ball kriegen. Der kann unter anderem anders als Gibbs auch mal jemanden wegblocken, ja. Dann gibt Goff die anderthalb Sekunden, die er da eventuell für so eine Route braucht und lass ihn dann im Ball werfen. Warum machen wir sowas nicht? Ja. Warum bauen wir nicht auch sowas mit auf? Warum verarschen wir die Leute nicht einfach? Ne? Weil du gehst in dieselbe Situation. Du hast jetzt zweimal einen Pass gemacht. Vielleicht gingen die nur zu Amon-Ra, weil der natürlich dann irgendwie das underneath genommen hat, weil die Corners nicht schnell genug sind, um an Safety abzugeben. Und plötzlich gibst du beim dritten oder vierten Spielzug einfach mal Monty den Ball und der hat eine weit offene Lane vor sich. Na, warum macht man sowas?
Das ist ja das, was ich einfach meine, mit ein bisschen mehr Finesse, ein bisschen unvorhersehbarer die Spielzüge gestalten oder halt, wie gesagt, aus selben Formationen komplett andere Spielzüge entwickeln lassen. Das ist das, was mir dieses Jahr so ein bisschen abgeht. Es ist alles so oldschool, ja, ein bisschen langweilig. Es fehlt so dieser Esprit, diese Überraschung. Ja, gut, wir werden es nach der Saison sehen, ob Morton dann weiterhin der Offensive Coordinator bleibt oder nicht. Aber ich glaube, da würde es bessere geben, die den, wie gesagt, da einfach ein bisschen frischer, ein bisschen neuen Wind reinbringen. Aber lass uns
ehrlich,
mal.
Ich habe keine Animositäten gegenüber John Morton. Das Einzige, was ihn meiner Meinung nach untragbar gemacht hat, ist, dass er mehrfach die Spieler von uns vom Bus geworfen hat. Und das ist definitiv etwas, das darfst du im Dan Campbell-Haus nicht machen.
Weil, ja, ich glaube auch, dass Dan Campbell sowas im Hinterkopf hat und das auch ganz klar mitbekommen hat. Aber auf der anderen Seite er halt auch irgendwo loyal zu seinem Coach steht und sagt, wir regeln das nach der Saison. Wie gesagt, wir werden sehen, was bei rumkommt. Und ich glaube, der erste Schritt war natürlich, dass er das Playcalling übernommen hat. Und alles Weitere regeln wir nach der Saison. Dann können wir alle für alle Seiten gesichtswahrend das Ganze über die Bühne bringen. Wäre ein Ansatz, eine Idee. Aber wir werden es sehen. Und naja, du hast ja am Anfang schon gesagt, im Endeffekt stehen uns jetzt noch 3 Endspiele bevor. Was es aber auch jetzt relativ klar und einfach macht, wie der Weg gehen muss, die nächsten 3 Spiele, denn wir werden, wenn wir alle 3 Spiele gewinnen, auch relativ sicher in die Playoffs kommen. Aber wenn wir uns einen Ausrutscher leisten, dann ist das Ganze sehr unwahrscheinlich. Und ich glaube, jeder von uns wird sich wünschen, wird es feiern, wenn wir am letzten Spieltag halt ein Spiel um die Playoffs haben, so wie das Ganze, da war die Situation eine andere gegen Green Bay vor 3 Jahren. Wir konnten nicht mehr reinkommen, haben es trotzdem versaut. Vielleicht denken die Vikings das am ersten Weihnachtsfeiertag auch, wir werden sehen. Aber was jetzt natürlich erstmal am Wochenende ansteht, nämlich auch wieder im späten Slot am Sonntag, ist das letzte Heimspiel diese Saison gegen die Steelers.
Oh ja.
Und da wollen wir ja auch nochmal so einen kleinen Vorausblick wagen. Ich habe mir kurz Zusammenfassung vom Monday Night Game gegen die Dolphins angeschaut. Gut, Dolphins, kalt, eingefrorener Delfin, hat noch nie gut funktioniert. Eingefrorener Hawaiianer funktioniert noch weniger gut. Also die Offensivleistung von Dolphins war eine Katastrophe, macht es natürlich auch dann der guten Defense von Seiten der Steelers relativ einfach. Gib einfach mal so deine Erwartungshaltung und so weiter.
Es ist Rodgers, ich hoffe, wir vernichten ihn. Ich bin da sehr kurz angebunden. Also ich sag mal so, die Steelers sind eines der Teams, die mich zum Football gebracht haben. Das nehme ich so ganz ohne Schande zu, weil Steelers Defense war halt irgendwie immer cool und ich habe noch die Endzeiten von Big Ben miterlebt. Mhm. War immer cool gewesen. Das alles gesagt, ich hoffe, wir rennen die sowas von knallhart in Grund und Boden. Noch und nöcher. Ich würde mich freuen, wenn zwischen jedem 10-Yard-Marker, also ne, alle 10 Yards an den Markern, ein Abdruck von Aaron Rodgers im Boden drin steckt. Das wäre für mich die größte Erwartung, die ich an dieses Spiel habe. Wir können deswegen meine dann noch verlieren. Hauptsache, wir haben ihn kaputt gemacht. Also, kaputt gemacht, nicht im Sinne von verletzt, sondern kaputt gemacht im Sinne von, wir haben 20 Sacks an ihm gemacht. Was ist die realistische Erwartung? Die realistische Erwartung ist, ich kann es hier nicht sagen. Die Steelers sind eine absolute Wundertüte. Und so leid es mir das zu sagen fällt, die Line ist halt leider auch.
Ja.
Dieses Spiel hier irgendwie gibt mir das so ein bisschen die Eindrücke von der 2021 Saison, wo wir unseren ersten Win bekommen haben, indem wir gegen die Steelers in einem Schneegefecht verloren haben, teilgezogen haben. ich bin mal gespannt. Also mit Rodgers sind die Steelers nicht wirklich nennenswert besser geworden, aber auch nicht nennenswert schlechter geworden. Sie haben sich halt genau, wie sie es die letzten 20 Jahre schon gemacht haben, in der Mitte gehalten. Ich erwarte von den Steelers nicht viel, zumindest nicht offensiv. Wenn wir uns halbwegs gut anstellen und unsere Corners und Linebacker halbwegs gut zurechtkommen, sollten wir sie im Griff halten. Auf der anderen Seite müssen wir offensiv auch gucken, dass wir den Ball ins Laufen bringen. Passenderweise zu unserem Thema von eben. TJ Watt wird voraussichtlich wieder da sein, nachdem seine Lunge punktiert gewesen ist. Und wenn, selbst wenn Watt in die letzten 2 Jahre eher bleich ausgesehen hat, was seine Leistung angeht, haben die Steelers eine immer noch unfassbar starke Frontline. Ja, also wenn Watt die Sachen halt nicht macht, dann, wen haben sie denn da noch vorhin genannt?
Cam Hayward zu aller vorderst.
Hayward und Loudermilk. Die zwei sind, meine ich, wo du wirklich drauf aufpassen musst.
Ja, ich glaube, Highsmith, Asante
Samuel, Malik
Patrick
Harrison.
Queen, Jalen Ramsey, also die haben schon, ja, schon eine sehr hochklassige
Steelers-Football war immer ein defensiver Football, solange ich zurückdenken kann, solange auch andere Leute zurückdenken können. Das wird defensiv definitiv eine Herausforderung werden. Um es im Gesamtpaket mal einfach so ein bisschen abzurunden ist, ich glaube, wir können ein Spiel erwarten, wie es gegen die Rams gewesen ist, nur mit einem etwas anderen Verlauf, wenn das irgendwie Sinn macht. Also ich glaube nicht, dass wir über 70 Punkte sehen werden, aber dafür mehr defensive Stalemates. Also, ja. Ich glaube, das wird eher der Fall sein. Also das heißt, mehr Defensivleistungen als Offensivleistungen, was ja dann quasi die umgedrehte Variante für den Rams wäre.
Ja, gut. Also sie haben jetzt nicht so diese Deep Threat Wide Receiver. Sie haben klar Metcalf, der auch eine gute Saison spielt.
Ja,
was ich so gesehen habe, er ist natürlich auch ein riesen Wide Receiver, auch entsprechend schnell. Sie haben halt nur einen davon. Also ich hatte es gerade mal mir so angeschaut, wer im Endeffekt wie gefeatured wurde am Montag. Sie sind 135 Yards gelaufen, davon 14 Carries über Gainwell, 12 über Warren. Die sind im Endeffekt schon für 110, 113 Yards zusammengelaufen. Aber Gainwell hat zum Beispiel auch 7 Receptions bekommen für 46 Yards. Also spricht halt eher dafür, viel kurze Pässe ist ja auch so das Spiel von Rodgers. Er kann die langen Bälle und er kann sie immer noch und er kann sie auch gut. Aber sie werden viele schnelle Bälle rausspielen. Im Endeffekt müssen wir vorne schnell viel Druck erzeugen, was nicht unsere große Stärke diese Saison ist. Rodgers hält den Ball nicht lange und dann wird sicherlich ein Spiel hinten dran für die, wer bei uns dann auch immer Nickel spielt und auch die Linebacker, dass sie eigentlich halt so die kurzen Routen, alles was Screens sind, was so Slants sind und so weiter, halt einfach irgendwie gecovert bekommen, um da halt auch diese kurzen Bälle wegzunehmen.
Ja, wenn du das hier mal anguckst, ne, rein von der Offense her, die Sekunde, ich habe es doch hier gerade eben noch gehabt. Die Pittsburgh Steelers haben nicht einen Receiver, der mehr als 900 Yards hat, ne? Metcalf kommt mit 808 laut Pro Football Reference daher, ne? Und bei uns hat Jameson 936 und Amon-Ra ist auf dem Weg zu 1200. Fast 500 Yards weniger dahinter ist auf Platz 2 Pat Freiermuth für die Steelers. Cooler Kerl, cooler Name, aber rein von den Receiving Yards her, ne? Einfach nichts, wo ich mir jetzt irgendwie anfange, die Knie zu schlottern. Ich muss dazu sagen, bin mal gespannt, ob DK mal wieder irgendwie so einen Road Rush hat und wieder jemanden kaputt schlagen will. Hoffentlich wird er mal ejected für sowas.
Er hätte sich bei dem einen Touchdown gegen die Dolphins gut durchgesetzt. Also fängt ein Ball, lässt einen aussteigen und dann hast du plötzlich gesehen, dass er auch einen ziemlichen Raketenantrieb hat, die paar Meter noch in die Endzone. Das war schon eine ganz gute Geschichte. Er hatte so 2, 3 gute Spiele, wo ich oder die ich gesehen hatte, wo er halt wirklich auch gute Aktionen hatte. Aber klar, die Offense oder was der Wide Receiver Room angeht, das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir letzte Woche gesehen hatten oder auch die Woche davor. Das muss man halt auch klar sagen. Diese Mega-Tandems. Ich meine, wir hatten dieses Jahr mit den Rams, mit den Cowboys, auch mit den Bengals sicherlich die Wide Receiver gegen uns, wo du einfach sehr, sehr gute Tandems hast. Wir haben auch ein sehr gutes Tandem, auch das muss man sagen. Da sind wir sicherlich mehr Threat über den Wide Receiver Room, als wir das halt, als es die Steelers uns gegenüber sind. Ich denke einfach, wo wir halt einfach schlecht aufgestellt sind, ja vorhin auch schon gesagt, ist halt einfach auf Tight End. Da fehlen die Alternativen. Da sind andere Mannschaften deutlich besser aufgestellt. Auch was nachkommt. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, dass Dwelly zum Beispiel, der zwei Spiele gemacht hatte, entlassen wurde. Aber kann sein, dass er sich im dritten Spiel festgespielt hätte in der Mannschaft und dann wirst du gar nicht mehr los. Deshalb musste er gehen. Dann war plötzlich ein Richie da. Ich glaube, man muss schnell Druck ausüben. Man darf Rodgers nicht zu sehr blitzen, weil doch das dagegen spielt er ziemlich gut. Und wie du sagst, ich glaube einfach, dass das Laufspiel muss man deutlich besser hinkriegen. Und das ist, glaube ich, gegen die D-Line von Steelers auch nicht so das einfache Unterfangen.
Nö, nicht zwingend. Aber auch da hilft, wenn es über Finesse nicht geht, hol dir die Brechstange. Es gibt irgendwann einen Punkt, da wird jedes Problem zu einem Nagel und alle deine Lösungen sind ein Hammer. Ja. Ja, ich weiß, es ist eine sehr billige Aussprache, aber ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll.
Ist doch schön gesagt. Also könnte man sozusagen festhalten, dein offensiver X-Faktor ist Monty.
Ja. Monty bereitet uns die tiefen Sachen vor, weil spätestens dann werden sie irgendwann die Box dicht halten müssen. Und wenn wir die tiefen Sachen haben, also jetzt muss nicht jeder bei 50 Yards tief gehen, aber wenn Amon-Ra irgendwo zwischen 10 und 20 angespielt wird und da halt seine 12 Yards und dann oben direkt down geht, reicht mir das schon. Ne? Aber das ist vielleicht auch schön, um das Ganze abzurunden, auch im Anbetracht der Rams. Wir müssen halt einfach nochmal lernen, einen kompletten Football zu spielen. Ne?
Complementary Football, alle drei.
Genau.
Phasen.
Das Running Game setzt das Passing Game frei und andersherum. Das Passing Game setzt wiederum das Running Game frei. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und nicht nur das mit dem Kompletten, sondern wir müssen halt auch gucken, dass wir einfach 4 Quarter den Fuß auf den Gas drauf lassen.
Ja, das sicherlich auch. Man darf sich in der NFL nicht irgendwie eine Auszeit in den 60 Minuten gönnen,
ja,
weil das nützt der Gegenspieler, die gegnerische Mannschaft halt gnadenlos aus und schafft es dann halt gerade mit so einer hocheffektiven Offense, wie wir es am Sonntag gesehen haben, wird das Ganze ausgenutzt. Und ich meine, das Spiel hat es halt einfach gezeigt, man darf sich nicht irgendwie zu viele Three and Outs leisten. Das ist halt einfach so.
Mhm.
Und defensiv X-Faktor?
Defensiv X-Faktor. Dadurch, dass die Passing-Attack nicht zwingend die stärkste von den Packers ist, denke ich, dürfte hier Reed, sag ich mal, nochmal ein gutes Spiel haben.
Okay.
Also ihn kannst du, glaube ich, bequem, auch wenn er kleiner ist. Aber DK ist halt auch einfach, keine Ahnung, ein Dinosaurier, was die Größe angeht. Ihn kannst du, denke ich, gut auf ihn ansetzen und danach musst du nur noch mit deinen Linebackern das Running Game und freier Mut abdecken und wen haben sie sonst zum Anspielen? Nicht mehr wirklich die Welt. ne? Und selber ja, laufen kann Aaron auch nicht mehr.
Die kurzen Routen auf die Running Backs, da spielen sie relativ viel. Und ich glaube, das wird es auch sein, dass halt einfach die D-Line bei uns das gegnerische Laufspiel wieder deutlich effektiver unterbindet. Mhm. Da würde ich persönlich mir, ja, was heißt endlich mal wieder, aber vielleicht mal ein gutes Spiel von Alan McNeil wünschen. Mhm. Klar, der kommt auch von einer langwierigen Verletzung zurück, aber bis auf sein erstes Spiel hat er halt auch nicht so das gezeigt. Er hat einen dicken Vertrag bekommen. Er hat vorher gute Jahre gespielt, unbestritten, aber ich finde, dieses Jahr konnte er da halt noch nicht anknüpfen. Klar, es ist schwierig, in der Saison reinzukommen von einer langwierigen Verletzung. Man weiß auch nicht, was am Ende immer überbleibt von so einer Verletzung. Ob dann doch irgendwo im Hinterkopf immer so ein bisschen die Angst mitspielt. Und da halt einfach 5%, 2% weniger denjenigen machen lässt. Ich glaube, Hutch konnte das relativ gut abschütteln. Aber da ist halt jeder Spieler auch wieder anders mental aufgestellt. Ja, in der Offensive sehe ich es ähnlich wie du. Ob ich da jetzt Monty oder Jahmyr Gibbs sehe. Aber wir müssen das Laufspiel selber halt einfach etabliert bekommen. Mhm. Und das halt nicht so schlecht und ja, schleifen lassen wie jetzt am letzten Spieltag. Und ich würde mir einfach wünschen, dass häufiger mal probiert wird, über die Außen zu gehen und das Ganze halt auch nicht immer mit, wir werfen den Ball 5-6 Yards ins Backfield, sondern das Ganze irgendwie eine bisschen nähere Formation oder dass Jahmyr auch sieht, geht nicht und ich gehe raus und er probiert zurzeit immer irgendwo mitten durchzurennen. Klar, es sind dann auch gibt ihm die O-Line nicht die Zeit, wie er es vielleicht schon letztem Jahr gewohnt war. Aber am Ende des Tages erwarte ich halt auch von einem Top-Running-Back, dass er selber im schlechtesten Fall mal Lösungen findet. Also das wären so meine beiden X-Faktoren.
Mhm. Siehst du mal, hat's das Segment in unserem Podcast reingeschafft. Finde ich gut.
hatten wir immer schon mal.
Ja.
Gib dir noch ein neues Segment, nee, ein neues altes Segment. Muss da noch eine ungefähre Prediction abgeben.
Eine ungefähre Prediction.
Kannst du eine genaue machen.
Wir werden 350 und mehr Yards overall offensive haben. Davon werden 180 Run Game sein, verteilt auf zwei Spieler. Ja, was Augen. Ich bin einfach mal vorn mit dabei und ich sag, wenn wir über 350 Yards machen, dann werden wir auch eben entsprechend 4 Touchdowns machen. Heißt, ich würde mal fast behaupten, 31 zu 21 werden wir gewinnen.
Okay, also 180 Running Yards sind
bold, sind mutig.
Schauen wir mal, vielleicht gab es den Turnaround, dann würden ja nur noch 170, 180 Passing Yards überbleiben. Mhm. Glaube ich jetzt eher, dass wir da weiter oben liegen werden.
Das habe ich nicht aus dem Konzept gebracht.
Wie bitte?
Das habe ich nicht aus dem Konzept gebracht.
Nee, das nicht. Ich bin nur gerade am Überlegen. Ich sag mal, wir 35, 24.
Da siehst du mal, da sind wir relativ nah beieinander. Ne?
Ich kann mir so 5 Touchdowns vorstellen. Mhm. Und ja, jetzt zählt jedes Spiel. Im Endeffekt gucken wir auch nur noch auf jedes Spiel. Mhm. Jeder Spieltag ist unser Super Bowl, wie du es so schön gesagt hast. Und wenn wir die drei richtig bestreiten, dann haben wir auch noch 3 weitere Spiele, bis wir beim Super Bowl sind. Was uns natürlich alle froh machen würde. Umgekehrt ist es, glaube ich, inzwischen auch so, sollte man nicht in die Playoffs schaffen, wäre es sehr schade, aber man sollte halt die Saison auch als eine Übergangssaison sehen, wo sich halt einiges finden muss. Vielleicht spielt am Wochenende auch wieder Mahogany, der ist ja auch wieder window offen. Mhm. könnte ja auch sein, dass er dann einen neuen Left Guard, also einen neuen alten Left Guard haben. Lass uns mal überraschen.
Ja. Ja, also ich sag mal so, jetzt ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, die kommende Offseason wird äußerst spannend werden. Ne? Also ob wir jetzt in die POs kommen oder eben nicht, ist sei mal dahingestellt, aber mit gewissen Situationen in diesem Team wird das Jahr 26, also das ist Frühjahr 26, äußerst interessant und spannend für uns werden. Aber da werden wir uns spätestens in 2 Monaten mal drüber unterhalten. Das ist jetzt noch nicht die Zeit dafür.
Ja, das, sag mal so Anfang März, wenn es dann in die Free Agency geht, wer dann schon mal kommt. Ich glaube einfach, dass das, klar, es wird immer viel gesagt, O-Line, D-Line. Ich glaube trotzdem, dass wir auch noch das ein oder andere jetzt gesehen haben, vielleicht brauchen wir auch noch einen dritten vernünftigen Tight End. Vielleicht brauchen wir halt auch noch weiter jemanden für Cornerback, weil du weißt nicht, was mit Drake Straw ist. Auch da war es jetzt wieder dünn, die Saison.
Schlimmstenfalls in der Offseason wirst du Brian Branch wird einen neuen Vertrag haben wollen. Du weißt nicht, wie viel du ihm geben kannst mit seinem ACL. Nee. Du weißt nicht, wie es mit Kirby Joseph weitergeht. Das ist unser Safety-Duo gewesen, was uns die letzten Jahre den Arsch gerettet hat, was einfach gut funktioniert hat. Du weißt nicht, was mit Terrion Arnold ist. Stand jetzt, meiner Meinung nach, ist er ein Medium-Bust für das, wo wir ihn gedraftet haben. Also er ist kein Bust à la Ryan Leaf, aber auch definitiv kein Christian Gonzalez, den wir hätten auch haben können. Die drei Positionen, du weißt nicht, wie es mit DJ Reader weitergeht. Du weißt nicht, wie es mit DJ Reed weitergeht, den auch noch mit zu erwähnen. Du weißt nicht, was mit Davenport ist. Nee, was
Reed,
ist mit
Reed ist für 3 Jahre verpflichtet.
Ja. Na,
aber
ja,
Reader, gut, klar.
Reed war ja aber auch jetzt schon ein paar Mal verletzt. Du weißt halt auch nicht mehr, wie lange kann sich das Ganze noch halten. Also schlimmstenfalls müssen wir 50% unseres Backfields komplett neu besetzen. Na, oder zumindest so weit aufstopfen, dass da sich was ergibt. Und dann hast du ja auch noch die Seite O-Line. Was machst du mit der O-Line? Was machst du mit dem Tight End?
Ja.
Aber wie gesagt,
das ist noch Zukunftsmusik, würde ich sagen. Das können wir dann in der football-losen Zeit wieder miteinander besprechen.
Mhm.
Von daher, wir haben heute eine schöne Review zu dem Rams-Game gespielt. Wir haben gemacht eine schöne Preview für zum Steelers-Spiel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir zumindest mal dann im nächsten Spiel auch wieder hoffen können, dass noch was geht. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Deckel drauf. Ich wünsche euch was. Schönes Spiel am Sonntag. Bis wir uns das nächste Mal hören. Ja, vielleicht schaffen wir es dann noch vor Weihnachten. Vor Heiligabend müssen wir eigentlich, weil das Spiel gegen die Vikings ist dann ja auch schon
am Donnerstag
wieder,
nächste Woche.
Morgen in einer Woche, genau, Donnerstag. Mhm. Also werdet ihr uns vorweihnachtlich nochmal hören, wen auch immer. Und in diesem Sinne sage ich schon mal schönen Tag, schönes Spiel. Go Lions!
Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir ein frühes Weihnachtsgeschenk im Sinne dessen, dass wir die Steelers richtig schön rund machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch schon mal ein schönes kommendes Weihnachtsfest, falls man sich nicht mehr hören sollte. Lasst euch reich bescheren, bleibt gesund, denkt dran, ihr seid nicht alleine da draußen und passt auf euch auf. Thank you.